ein Ach-was-Thema erster Güte. Mhm. Hast du das gehört?
Ja. Das Schicksal klopft an.
Ach was. Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von achwas.fm. Es ist jetzt sogar die Folge 29 in der zweiten Staffel. Ich bin Hans-Werner Klein.
Hallo, ja. Mein Name ist Thomas Wirth. Grüß dich, Harvey.
Grüß dich. Heute haben wir uns einiges vorgenommen.
Okay.
Es wird nicht weniger sein als die Geschichte des Webs und wie es aussehen könnte und was man tun könnte, damit das Web ein besserer Platz ist. Das führte dann zu dem Titel, holen wir uns das Web zurück.
Ah, und das schaffst du in der Stunde. Ich bin neugierig.
Das schaffe ich in einer Stunde, denn ich habe jemanden als Verbündeten mit dabei und das ist der Sir Tim Berners-Lee.
Ah, okay. Gute Idee, gute Idee.
Ganz kurz die bisherige Geschichte des Webs. Angefangen hat das eben mit dem Tim Berners-Lee als Erfinder des HTTP-Protokolls. Dann hat er noch HTML erfunden. Mhm. Ich werde später nochmal drauf eingehen. Und das Web 1.0 hieß damals nicht so, sondern es hieß natürlich einfach nur Web, hatte eine wesentliche Aufgabe, nämlich die Aufgabe Read, wie es im Englischen heißt. Das heißt, dass man Dokumente bereitstellte, relativ statisch, die man, nachdem man über eine Adresse informiert wurde, wo man das finden kann, auch lesen konnte. Mhm. Und das ist also die eigentliche Aufgabe gewesen. Mhm. Es ist etwas so, als ob man diese Dokumente mit einer Adresse versieht. Ne? Also man sagt sozusagen, wo diese Adressen wohnen oder wo diese Dokumente wohnen. Land, Straße, Hausnummer, Stockwerk, Wohnung. Das ist so eine Art Lagersystem für Informationen, die man dann nutzen kann. Danach gab es eine Entwicklung zum Web 2.0. Das war nicht nur Read, sondern Write, lesen und schreiben. Es wurde auch genannt das Mitmach-Web. Wir haben die Auswirkungen immer noch. Wir haben Social Media, wir haben User-Generated Content auf der einen Seite. Und schon damals war die Idee, jetzt gibt's kein Halten mehr. Es wird unser Netz werden, weil wir als eigentlich normale Nutzer können auch beitragen. Wir können Artikel schreiben, wir können Fragen stellen, wir können Communities bilden und ein es gab eine weitere Möglichkeit auch, zusammen mit dem Lesen und mit dem Schreiben gab es die Möglichkeit, Geschäft zu machen. Das heißt, dass man Webseiten aufbauen konnte, wo man kaufen konnte.
Okay. Harvey, darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Du hast jetzt keinen Zeitstempel dran gemacht. Also wo bewegen wir uns im Moment gerade zeitlich?
Das stimmt. Ich fange mit Tim Berners-Lee an. Und das ist 1989.
Aber diese Mitmach-Web-Geschichte ist ja anders zu datieren. Ne? Da bist du irgendwie 2003, 2004, glaube ich. Ne?
Genau, ganz okay. Genau, 2004. Das Web 2.0 bietet die Möglichkeit, dass man Geschäfte machen kann. Und Tim O'Reilly.
Der O'Reilly-Verlag, also Verlagsinhaber.
Verlagsinhaber des O'Reilly Verlags, der hat damals dazu geschrieben, das Web 2.0 ist die Geschäftsrevolution in der Computerindustrie, hervorgerufen durch die Verlagerung ins Internet als Plattform, da kommt zum ersten Mal der Begriff Plattform vor, und ein Versuch, die Regeln für den Erfolg auf dieser neuen Plattform zu verstehen. Was ist überhaupt eine Plattform? Also die Grundlage zum Beispiel für wenig kuratiertes Infotainment. Infotainment als Begriff, das ist eine Mixtur zwischen Information und Entertainment.
Unkuratiert.
Also dazu gehören zum Beispiel heutzutage TikTok, und YouTube und Podcast, also das, was wir machen, ist auch eine Art von Infotainment. Mhm. Kuratiert bedeutet, da kümmert sich jemand drum, hat ein Auge drauf sozusagen, und nicht kuratiert oder wenig kuratiert bedeutet, das kann auch manchmal ein bisschen Wildwuchs geben. Mhm. Wir kennen das aus TikTok, aus YouTube, aus anderem. Es gibt auch noch welche, die sind nicht oder wenig kuratiert und bieten eine sogenannte 1-zu-N-Kommunikation. Nicht oder wenig kuratiert, das entscheidet auch immer der Plattformbesitzer oder Inhaber. Mhm. Das wäre zum Beispiel X, früher bekannt als Twitter, Telegram, LinkedIn und Xing rechne ich auch dazu, die sich immer mehr in eine Richtung von Social Media entwickeln. Und eine weitere Möglichkeit, die man als Plattformökonom hat, ist die Bereitstellung von infrastrukturähnlichen Konstrukten. Das ist ein fürchterliches Wort eigentlich.
Ja, in der Tat.
Und zwar die Entwicklung, die wir sehen, ist, dass Amazon angefangen hat, Bücher übers Internet zu verkaufen, um es mal ganz platt zu sagen. Und dafür mussten die jede Menge Dinge erfinden. Mhm. Die mussten zum Beispiel ein Lager erfinden, ne, wo die Sachen gelagert werden, aus denen sie verschickt werden. Die mussten Bücher anpreisen im Netz und die mussten ein Kassensystem erfinden, alles das. Und das war gar nicht so einfach, weil die jede Menge Kunden bekamen, weil die jede Menge Bücher hatten und weil sie sehr schnell gesehen haben, dass die Regale, die sie füllten, nicht nur mit Büchern, sondern auch mit CDs und anderen Produkten gefüllt werden können. Und das ist dann die Schaffung einer Infrastruktur.
Wobei, HW, du hast es jetzt so gesagt, als ob Amazon da der super Pionier war. Ich glaube, dass das auch stimmt, weil nach meiner Erkenntnis war das auch die Pornoindustrie. Mhm. Dass die ganz früh dabei waren, Content zu verkaufen und dieses viele Konstrukte, die es heute so gibt mit Login und mit, dass das von den Leuten erfunden worden ist. Dass die also sehr technisch innovativ waren.
Das ist die Ü18-Information,
die ich
jetzt nicht mit reingebracht habe.
Ja.
Es wird aber nochmal später eine wichtige Rolle spielen, wenn man sich betrachtet, was machen die denn eigentlich und was haben die da erfunden und was hat jeder für sich erfunden eigentlich. Mhm. Und dann gibt es noch Angebote, auch Plattformen, die sehr stark kuratiert sind, zum Beispiel ist das Spotify oder auch Apple Music.
Netflix.
Das sind Website-Services wie zum Beispiel Wix, also wo man seine eigene Webseite bauen kann, oder auch WordPress. Mhm. Das sind Blogseiten, wo man relativ einfach einen Blog einrichten kann. Mhm. Das ist also das Thema Plattformökonomie. Hat ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen, weil gerade über die Möglichkeiten, was da angeboten wird, wie es angeboten wird und auch die Notwendigkeiten, sich da einzulocken, Daten zu hinterlassen, man einiges mit den Informationen machen kann.
Mhm.
So, wir haben hochgezählt auf Web 2. Jetzt gibt es eine Störung da drin. Und zwar, es gibt Angebote, die wollen das Web 3 verkaufen. Die Verwirrung, also Web 3, was ist das eigentlich? Es gab den Hinweis von Tim Berners-Lee, Web 3 ist nicht Web 3.0. Lasst euch nichts erzählen. Ich fange mal erstmal mit Web 3 an. Das ist zwischenzeitlich aufgetaucht, so Anfang 2014. Da gab es dann die ersten Hinweise darauf, dass das Web neu organisiert werden müsste.
Mhm.
Anfang 2023 tauchte das nicht mehr so häufig auf, also so in dieser Zeit, in diesen 9 Jahren. Aber worum ging es da eigentlich? Es ging um Geld. Es ging um Cryptocurrencies, also Bitcoin und Ähnliches.
Mhm.
Und es ging um Strukturen, die diese Kryptowährung notwendig machen, nämlich die Möglichkeit, über Blockchains bestimmte Transaktionen miteinander zu verknüpfen.
Mhm.
Das ist eine bestimmte Art auch, um Informationen abzulegen.
Und abzusichern auch, ne?
Und abzusichern.
Mhm. Ja. Und in dem Zusammenhang ist Web 3, und da kam sozusagen die Idee auf, das Web 3 zu nennen.
Das wurde dann Web 3 genannt.
Okay.
Als dezentrales Online-Ökosystem auf der Basis der Blockchain soll das etabliert werden. Mit Zugriff, mit allem drum und dran.
Mhm.
Wenn man mit Menschen darüber spricht oder auch entsprechende Literatur reinguckt, die sich mit dem System auskennen, wurde eher darüber besprochen, dass das ein Modebegriff ist und dass es eher eine Art Schneeballsystem für Kryptowährungen ist und dass man sich da nicht verwirren lassen soll, dass es also mit dem eigentlichen Zukunftsweb überhaupt nichts zu tun hat, auch wenn es da entsprechende Kongresse gab, die den schönen Titel haben, Web 3 und das Metaverse erleben ihre zweite Hypewelle.
Ah.
Ne? Es ist eigentlich der Versuch, das Internet in weiten Teilen zu kapern. So muss man es ganz deutlich sagen. Das hat also nicht mehr mit dem Social Web zu tun oder mit anderen Dingen, sondern tatsächlich die Kommerzialisierung, die Kryptowährisierung, wenn es dieses Wort so schnell zu bilden gibt, des Internets.
Aber Harvey, geht das denn überhaupt? Kannst du jetzt, gut, du musst erstmal, gehe ich davon aus, dass irgendwie die wenigsten Leute verstehen, was Blockchain überhaupt ist und Kryptowährung, wie das geht. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle, technisch sehr spezielle Sache, die man also erstmal eine Viertelstunde erklären muss, bevor jemand dann irgendwann verständnislos guckt. Und dass man also mit so einer doch speziellen und technisch, also scheint mir das sehr in der Tiefe zu liegen, dass man dann einfach sagt, ja, das ist jetzt das Web 3. Das scheint mir irgendwie ein bisschen, wie du gesagt hast, scheint mir ein bisschen vermessen zu sein.
Das ist vermessen, ist wirklich vermessen. Ja. Das ist wirklich etabliert worden von den Anführungszeichen Evangelisten und den Gurus der Kryptowährung, die ihre Ideen zusammen mit ihren Kryptowährungen da verkaufen wollen. Ist auch gegründet worden von, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich den richtig ausspreche, von Gavin Wood. Das ist der Mitbegründer von Ethereum. Ethereum ist eine der Kryptowährungen und Wettbewerber zu Bitcoin.
Okay.
Es war ein Versuch. Und einer der stärksten Kritiker war übrigens der Jack Dorsey. Das war der Gründer von Twitter.
Ach.
Der hat behauptet, es ist ein Modebegriff und ein Schneeballsystem für Kryptowährungen. Und da sollte man eher gucken, dass man von denen loskommt. Und vor allen Dingen verunreinigten sie das damals schon angedachte Web 3.0. Tim Berners-Lee hat als Mitschöpfer von Web 3.0 nochmal darauf hingewiesen, dass es nichts mit dem zu tun hat, was man eigentlich vorhat. Und wir werden gleich sehen, welche Möglichkeiten sich da geben. Aber wir tauchen erst noch ein in, nach einer kurzen Tour, durch die Gerümpelkammer des Webs sozusagen, das, was uns stört und nervt und was wir in vielen, vielen Folgen auch schon angesprochen haben. Übrigens, heute wird der Begriff Shownotes sehr häufig fallen. Und zwar deshalb, weil es so unfassbar viele Dokumente gibt, die ich da gesichtet habe, die man sich in einer ruhigen Stunde oder auch ein paar Tagen selber mal angucken sollte, um praktisch die Möglichkeiten, die das Web bietet, die Gefahren auch sich nochmal anzuschauen und das mit den Originalstimmen derjenigen, die es erfunden haben und die damit arbeiten.
Darf ich nochmal fragen, Harvey?
Ja.
Das heißt, das Web 3.0, so wie du es jetzt eingeleitet hast, das hat der Tim Berners-Lee wieder aufgebracht. Also wir hatten zwischendrin
mit, das Web
2.0, was dann der Begriff, das kann man ganz schön sehen, ist eigentlich abgelöst worden durch Social Media. Und ich glaube auch, dass die Social Media Plattformen, Facebook, Twitter, TikTok und so weiter, sehr, sehr stark ein sehr, sehr gewissermaßen als auf sich gezogen haben, alles, was das Web ist.
Ja.
Und das ist dieses Web 2.0. Und jetzt kommt der, so verstehe ich es nochmal, ne? Und der Tim Berners-Lee biegt jetzt um die Ecke und sagt, jetzt kommt nochmal eine Wende, oder?
Es kommt nochmal eine Wende.
Okay.
Und die Wende ist eigentlich von dem, wenn man sich das alles angeguckt hat, wunderschön. Und zwar sowohl für diejenigen, die Inhalte anbieten, die Apps anbieten, die Webseiten anbieten, aber auch diejenigen, die es nutzen. Also wir normale Nutzer, wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sowohl für die, wie aber auch für die Anbieter, also für die Unternehmen, die was anbieten und die, sagen wir mal, jedes Mal, wenn sie um die Ecke kommen, ja was Neues aufbauen müssen. Wir müssen alles das, was ich vorhin erwähnt habe bei Amazon, oder auch in der Pornoindustrie neu aufbauen, weil sie ein Login machen müssen und eine Kasse bauen müssen und Regale und so weiter und so weiter. Dazwischen aber nochmal, es gibt immer Stimmen, die die große Unzufriedenheit mit dem aktuellen Web kundtun. Und ein Letter, da hast du mich drauf aufmerksam gemacht, der Copenhagen Letter von 2017. Um es zusammenzufassen, es geht darum, dass wir in einer Welt leben, ich zitiere jetzt teilweise wörtlich oder auch umschrieben aus diesem Letter, wir leben in einer Welt, in der Technologie, die Gesellschaft, die Ethik und unsere Existenzgrundlage, die wird aufgefressen von der Technologie. Es ist nicht mehr das, was wir als Menschen schaffen, die Verantwortung, die wir da übernehmen wollen, sondern sind Technologien, die uns bestimmte Verhaltensweisen aufzwingen wollen.
Also so zum Beispiel, man liegt abends, ganz viele Leute liegen abends im Bett und schlafen mit ihrem Handy ein quasi.
Ne? Genau.
Das Handy hat sich, die Technologie hat sich gewissermaßen unglaublich in unser Leben reingedrängt.
Und was die in dem Copenhagen-Letter, also Kopenhagen-Brief auch sagen ist, dass man natürlich sehr viel Blabla hört. Ne? Denn es wird immer an jeder Ecke erzählt, es ist jetzt die Zeit, einen Aufbau einer besseren Welt zu schaffen, Verpflichtung zu echten Handeln zu sehen und dass jetzt was gemacht werden muss. Und dann passiert wieder nichts. Übrigens ist das auch mit dem Copenhagen-Letter so passiert. Die haben sich verpflichtet, da was zu tun. Und ich bin schon 2018 nicht mehr auf Spuren gestoßen derjenigen, die da was getan haben.
Das heißt, sie haben eine Idee formuliert, das ist doch aber auch, das ist doch auch, sagen wir mal, da kann man vielleicht auch was draus lernen, ja, dass man diese Ideen natürlich relativ leicht formulieren kann und dass es ein sehr, sehr weiter Weg ist, diese Ideen zu formulieren hin zu einer irgendwie wirksamen Maßnahme, egal was es ist.
Ne? Das ist der Punkt. Und als ich einstieg in dieses Thema, habe ich befürchtet, dass es dem guten Tim Berners-Lee auch passiert. Also man hörte da so wenig und da kann es ja verschiedene Gründe für geben. Aber nochmal ein kurzes Zitat. Wir haben uns unterhalten, beziehungsweise wir haben einen Podcast darüber gemacht, dass es auch sowas gibt wie zwingendes Design von Apps, die Menschen in die Irre führen können. In dem Letter liest man, wir dulden kein Design, das Abhängigkeit, Täuschung und auf Kontrolle abzielt.
Ja. Dark Patterns. Dark Patterns. Beziehungsweise, Harvey, lass mich an der Stelle mal kurz erwähnen, das ist auch was, wo wir überlegt hatten, ob wir sogar eine eigene Folge drüber machen. Diese große Klagewelle, die es jetzt in den USA gibt gegen Facebook und Instagram.
Genau. Ne? Ganz genau.
41 US-Staaten verklagen mit den Konzern Meta darauf, dass sie die Jugendlichen süchtig machen. Und all die Dinge, die wir hier erzählen, werden dort sozusagen zu Tatbeständen und in eine Klageschrift gegossen. Die müssen sich warm anziehen jetzt.
Die müssen sich warm anziehen. Und wir können zum Abschluss auch noch darüber nachdenken, ob das, was Tim Berners-Lee schafft, das verhindern kann oder was da eigentlich verhindert wird und wie das neue Web aussieht. Aber ne, zum Schluss kommt es dann, wir, die wir dieses Schreiben unterzeichnet haben, werden uns selbst und gegenseitig dafür verantwortlich machen, diese Ideen in die Praxis umzusetzen. Das ist unsere Verpflichtung.
Schön.
Ja, dann kam nichts mehr.
Dann müsste man die Leute mal anschreiben, wenn es besonders gemein wäre.
Wollte ich jetzt nicht. Ich habe mich stark darauf interessiert. Ich gebe es zu. Was macht denn?
Es ist schön formuliert, ja, es ist lesenswert.
Weil
die Idee, dass das Problem einfach schildert. Was ist eigentlich das Problem?
Ja, ja, genau. Was ist eigentlich das Problem? Vorhin hatte ich erwähnt, dass aus den Geschäftsmodellen, die im Web zu finden waren, wie aus dem Kerngeschäft Plattformen entwickelt werden und diese Plattformen weitergehen und eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Nochmal Amazon als ein Beispiel. Ich hatte ja erzählt, was sie da alles aufbauen mussten. Und inzwischen verdient Amazon, wenn man in die Bilanz geht, fast genauso viel mit dem Verkauf der Leistungen, die die anbieten. Also Amazon Web Services.
Ja.
Die Möglichkeiten, die Amazon da anbietet, als ein Cloud-Anbieter, als Software as a Service in der Cloud, KI-Lösungen und anderes, wie mit dem Verkauf von Büchern und CDs.
Man könnte vielleicht sagen, sie haben sich so eine Exzellenz durch dieses Geschäft, dieses riesige Geschäft, haben sich in diesem Bereich Cloud und Internet-Service so eine Exzellenz herangezüchtet, dass sie das jetzt zum eigenen Produkt machen können.
Ja. Genau.
Das will was heißen. Ja, okay.
Und Ich meine, das ist ja auch genial. Jetzt gehen wir in eine Technik oder Technologie rein. Mit den üblichen früher genutzten Datenbanken könnte man diese Riesenmenge an Kunden und Produkten nicht verwalten. Mhm. Also die Datenbanken würden sich tot suchen, bevor sie das richtige Produkt anbieten. Und sowas wie Recommender-Maschinen, also Empfehlungsmaschinen, könnte man ganz vergessen, dass sowas überhaupt funktioniert bei den ganzen Kunden. Und dann noch nebenbei Videos abspielen und noch den Versand regeln und noch, also das ist schon eine Großlösung gewesen, an der jetzt viele tatsächlich dann auch partizipieren können. Das erste Geschäft zum Beispiel von einem deutschen Lebensmittel, Einzelhandel, als die ins Internet gegangen sind, haben die tatsächlich über AWS abwickeln lassen, also Rewe, bevor sie dann gemerkt haben, ups, Amazon hat sowas Ähnliches mit dem Frischedienst und so, zumindest in den USA, vor. Und die sagen zwar, dass alles sicher ist, aber vielleicht suchen wir uns doch einen anderen Anbieter, der uns vielleicht ein bisschen sicherer die Sachen.
Nicht ausgerechnet bei der Konkurrenz. Mir ist noch so ein, ich kenne noch eine, aber ich glaube, das Muster, das kann man, glaube ich, öfter sehen. Mir ist noch mal so ein Muster über den Weg gelaufen bei der DATEV. Das ist so ein deutschlandweit agierender Konzern, der für Steuerberater wichtig ist und der diese ganzen, also in einem unglaublichen Ausmaß da auch Daten verarbeitet und hin und her schiebt. Und die haben ein extrem leistungsfähiges Versandsystem, um wirklich dann auch noch mit Papier Dinge zu versenden.
Ja.
Und das ist eine Weile her, dass ich da war, aber da haben die dann davon geredet, ja, das vermieten sie dann zum Beispiel an die Telekom oder an große Konzerne, die eben damals noch Dinge mit Papier verschickt haben, weil die einfach so gut waren in diesem, das war wie eine Fabrik, ja, ich bin da mal durchgeführt worden, dass sie das dann anderen verkaufen konnten. Und ein bisschen ähnlich funktioniert es bei Amazon. Ne? Es ist nicht eigentlich das Produkt, aber man ist so gut, dass die anderen es gebrauchen können.
Ein weiterer großer Anbieter, aber nicht so umfassend, sage ich mal, wie Amazon ist Microsoft, Microsoft Cloud Services. Die bieten Speicherlösungen für Dritte an, so unter der Hand. Auch einige der iCloud Services laufen auf Microsoft Cloud Services und Cloud-Lösungen, also sozusagen beim Wettbewerb. Aber das eigentliche Geschäft, was sie da machen, ist mit ihren ganzen Produkten, also mit Microsoft 365, mit Word, mit PowerPoint, Outlook und so weiter. Das ist nicht mehr das Geschäft, sondern tatsächlich bieten die Services an für die digitale Transformation as a Service. Also Firmen, die sagen, wir möchten digital transformieren, was brauchen wir denn alles? Aha, wir brauchen einen Speicher, also Azure zum Beispiel, die Cloud. Wir brauchen Dynamics 365, also Business Intelligence. Wir brauchen Sicherheit und so weiter und so weiter.
Und Social Intranet zum Beispiel noch. Ne? Dann braucht man noch SharePoint.
Teams,
da, oder Microsoft SharePoint, Teams wird da irgendwie dann zur Verfügung gestellt.
Mit Auswertung der Daten, die können auf SAP aufsetzen und so weiter. Ist noch nah dran, ist nicht so sehr, dass sie sagen, okay, ihr könnt jetzt bei uns auch was machen, sondern wir bieten Dinge an, wir beraten, damit ihr in das Jahr 2023, ins 21. Jahrhundert kommt. Nochmal ein bisschen weniger stark ausgeprägt sieht man das bei Alphabet, also der Google-Mutter. Die Netzwerke, Software, Industrieroboter, AI, Biowissenschaften, Verily Life zum Beispiel, Science, Anwendung, Geräte, Anwendung in der Pflege, Diabetesgeräte, Waymo, selbstfahrendes Auto, Lieferdrohnen, die haben auch eine Firma, die X heißt, interessanterweise, die machen die Forschung. Die haben zum Beispiel von Google Glasses bis zu Loon alles angeboten.
Was ist Loon?
Das war die Idee, dass man über Heliumballons Internet in nicht versorgte Gebiete bringen kann. Das haben sie jetzt, die Ballons sind eingemottet, Spacelink von Elon Musk
hat es überflüssig gemacht.
Erledigt das inzwischen,
Okay.
Also das ist nochmal umfassend praktisch ein Ausweiten des eigentlichen Produkts Google, die Suche. Und der Versuch, das nachzumachen, die hinken immer ein bisschen hinterher. Das sind die Facebook-Leute mit Meta, die halt Social Media anbieten, Facebook, Instagram, WhatsApp, Dating-Apps, Jobportale, Elektronikhandel, Handelsplattformen im Metaverse und als neuestes Produkt dann Smart Glasses von Ray-Ban. Die kommen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft raus.
Ja. Aber wieso hast du den Eindruck, die hinken hinterher?
Ja, ich habe den Eindruck, die hinken hinterher, weil die jetzt sage ich mir was Böses, nicht verstanden haben, was ihr eigentliches Geschäft ist und versuchen praktisch durch eine Art von Ausbeutung der Kunden, ganz brutal gesagt, auf den Umsatz zu kommen, indem man die im eigenen Universe, im eigenen Universe oder Metaverse hält und nicht daneben noch Produkte anbietet, die daraus entstanden sind, wie es zum Beispiel hervorragend Amazon macht oder auch Microsoft schafft oder sogar im gewissen Maße auch Alphabet mit den eigenen Unternehmen.
Ja, sie haben von der Strategie her eher sowas, dass sie versuchen, so Silos zu bauen, ne?
Richtig, ja.
In die du reinkommst und die aber dann auch keine richtigen Schnittstellen nach draußen haben. Ne? Mir ist es aufgefallen bei Metaverse, was ja mit Virtual Reality funktionieren soll. Und wir haben an der Hochschule von Oculus Rift die Geräte eingekauft, diese Brillen eingekauft, die auch gut funktioniert haben. Und dann ist das von Facebook gekauft worden. Und innerhalb von etwa einem Jahr konnte man das nur noch mit Facebook-Account nutzen. Ja? Wie blöd muss man sein? Ja, das heißt, du hast dann im Prinzip, du zwingst die Leute dann im Grunde in dein Ökosystem und lässt sie nicht mehr los und gehst davon aus, sie sind so blöd, dass sie das nicht merken. Ja,
Warum funktioniert das eigentlich? Das ist relativ einfach. Also das Web, die Anwendungen im Web sind so ein Sammelpunkt von Menschen, von Dingen, von Dienstleistungen, die entsprechend miteinander verknüpft werden, mit einer jeweils eigenen Infrastruktur auch. Und das hilft dann bei der Perfektionierung, zum Beispiel von ganzen Industrien, Data Brokerage, da haben wir uns auch drüber unterhalten, also Cookies, die vorletzte Folge. Da geht es um Dinge, die notwendig da werden, wie zum Beispiel eine Personalisierung von Werbung, weil man glaubt, dadurch Menschen eher ansprechen zu können. Es geht um eine Anwendung von Kognitionswissenschaften, also dass man sich überlegt, Thema schnelles Denken, langsames Denken hatten wir oder auch Dark Patterns hatten wir. Wie kann man noch mit anderen, ich nenne es einfach so mal so, Tricks, Leute dazu bringen, in diesen Anwendungen, in diesem Web länger aufzuhalten, mehr zu kaufen und auch eher Informationen, Daten für die Werbeindustrie zu liefern. Das sind so Dinge, wo man denkt, habt ihr es denn wirklich nötig? Ist es denn, ist es ein Selbstläufer? Wie viel bringt das denn eigentlich? Dazu kommt noch das ganze Thema Tracking und Tracing. Das heißt, dass man, wenn man von einer Seite auf eine nächste Seite geht oder Seiten zu verschiedenen Zeitpunkten besucht, man genau dabei beobachtet wird über Cookies und andere Dinge, was man denn da gemacht hat, wie lange man da geblieben ist und, und. Daraus werden Schlüsse gezogen, um dann wieder das bessere Produkt anzubieten oder das bessere Produkt für dich, für mich, für diejenigen, die sich da aufgehalten haben. Ist so ein bisschen Geschmäckle. Dazu kommt dann, wie
also auch erwähnt. Also ein bisschen erwähnt, Geschmäckle ist, sagen wir mal, noch sehr freundlich ausgedrückt.
Okay.
Es ist zum, man kann sagen, auch man kriegt das Kotzen, ne, wenn man sich das alles genau.
Ich wollte gerade sagen, sauer aufstoßen wäre auch zu wenig. Ja, man kriegt das Kotzen, ja. Auch wenn man dann überlegt, wie Daten dann gehandelt werden. Und das Ganze läuft dann eigentlich, diese Geschäftsmodelle laufen eigentlich auf einer ziemlich wackeligen Plattform insgesamt, nämlich dem Web. Also es gibt nicht nur technische Probleme da. Ich habe jetzt einen Vortrag gehört eines Wissenschaftlers, eines Informatikers, der über die ganzen Probleme, werde ich auch verlinken, des Internets in technischer Hinsicht gesprochen hat. Mhm. Und das endete damit, dass er sagte, ja, und um das mal zusammenzufassen, sie brauchen nur an der Nordsee an einem bestimmten Punkt mal spazieren zu gehen, da wo die Überseekabel oder Unterseekabel, mhm, besser gesagt, in Europa ankommen, und wenn sie da eine dicke Zange haben oder einen Sprengsatz, dann ist Europa abgeschaltet vom Internet.
Ah.
Ne, also nachdem, okay, er diesen tollen Vortrag gehalten hat, ich glaube, sind die Leute irgendwie doch etwas konfus oder verängstigt aus dem Hörsaal gegangen.
Ja.
Es ist so zu sehen, und es wird auch deutlich, manchmal deutlicher, dass diese Plattform, die wir da haben, das Internet, mhm, nicht stabil ist, nicht, mhm, sicher ist. Mhm. Und zwar insgesamt nicht sicher. Mhm. Weder wir als Nutzer noch diejenigen, die Anbieter sind sicher davor, dass der böse Watz um die Ecke kommt und was kaputt macht, Daten, mhm, klaut. Mhm. Also von Anbietern oder von Zahlungsmittlern, von uns privaten Nutzern, Identitäten stiehlt.
Ja, also abgesehen von der ganzen Kriminalität, kommen wir ja aus einer Zeit, wo man, glaube ich, sich es nicht vorstellen konnte, dass es nochmal kriegerisch zugeht in der Welt.
Ja, ja.
Und genau. So hat man das alles entwickelt mit so einer gewissen Blauäugigkeit. Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, dass man da mit dem richtigen Sprengsatz im richtigen Moment Europa vom Internet trennen kann oder die Verbindung zwischen Europa und den USA kappen kann oder sowas. Da muss man sich sagen, ja, das war schon alles sehr blau, doch, sagen wir mal, sehr gutgläubig irgendwie einfach auf ein Ergebnis hin entwickelt und fertig, ja, also,
Wie gesagt, also, sind sowohl betroffen wir als Nutzer, die alles das, was wir erzählt haben von Unterhaltung über Lernen, Zahlungsverkehr, Kaufen, alles das da im Internet finden und auch diejenigen dazu finden, die das da anbieten. Mhm. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Gefahren aufbringen, auch für das System. Mache ich jetzt nicht, haben wir in anderen Folgen schon gemacht. Mhm. Ich habe auch was zusammengestellt, jetzt wieder für die Shownotes. Aber was dazu führt, ist, dass man einen Schutz braucht. Wie können wir uns schützen? Wir können uns nicht davor schützen, dass jemand an einer falschen Stelle, an einer richtigen Stelle einen Sprengsatz anbringt und so ein Unterseekabel sprengt. Ne? Dagegen können wir, sagen wir mal, rein funktional uns nicht schützen. Das müsste dann anders technisch oder so passieren. Aber
ja, wobei man im Moment den Eindruck hat, dass so ein Szenario, das Kabel wird gesprengt, das sollte sehr gut vorbereitet sein. Und wenn es wirklich passiert, dann sollte irgendwie ein sehr schnell laufender Mechanismus losgehen, wo jeder weiß, was er zu tun hat, und die das innerhalb kürzester Zeit wieder fliegen.
Ja, genau.
Und ich fürchte aber, wenn dieses Kabel wirklich gesprengt wird, dann werden sie erstmal wie Hühner durcheinander laufen, weil es keinen Plan dafür gibt. Ja, weil man das einfach nicht vorgesehen hat. Und das ist so generell mein Eindruck, dass es in verschiedenen Zusammenhängen keine Pläne mehr gibt für schlimme Dinge, die passieren können. Und wenn sie dann passieren, bis du dann den Plan gemacht hast, ist es dann schon der Schaden groß.
Da gibt es einen hervorragenden Podcast von meiner Nachnamensvetterin, allerdings nicht verwandt, verschwägert, der Naomi Klein, mit dem Titel Addicted to Risk.
Ah ja.
Damals ging es um eine Plattform, um eine Ölplattform im Golf von Mexiko, wo praktisch die Verbindung zu der Ölquelle kaputt gegangen ist, irgendwelche Rohre abgebrochen sind und sich dabei rausstellte, das splattert jetzt in den Golf von Mexiko rein. Mhm. Man hatte aber zu dem Zeitpunkt, als man das gebaut hatte, keinen Gedanken daran verschwendet, was passiert denn, wenn das passiert.
Ja.
Man hat alles Mögliche ausprobiert.
Das, ne? Diese Deep Horizon.
Ja. Und das hat Naomi Klein dann zum Anlass genommen, um zu sagen, wo sind eigentlich eure Pläne, Leute, wenn sowas passiert? Mhm. Wir können nicht davon ausgehen, dass es nicht passiert.
Mir fällt da sofort auch das Ahrtal ein, ne?
Genau.
Wo schon klar ist, eine ganze Weile, es gibt solche katastrophalen Überschwemmungen, kann passieren. müssen Pläne da sein, Leute müssen wissen, was zu tun ist. Muss man vorher drüber nachdenken.
Tja. Ja. Also das wäre dann praktisch ein geplanter struktureller Schutz, den man braucht. Mhm. Das könnten sein globale, beziehungsweise so weit wollen wir gar nicht gehen, dass wir in die Richtung kommen könnten, gerade nicht in der jetzigen Zeit, aber EU-weite Gesetze, die den Nutzenden schützen. Ne, also was passiert, wenn Facebook jetzt verurteilt wird? Man kann auch vorher schon als EU da eingreifen, um tatsächlich die Nutzer von Facebook zu schützen. Das Weiterdenken, strafbewährte Verpflichtung der Plattformbetreiber zum Schutz der Nutzenden vor Hate Speech, Fake News, psychologischer Kriegsführung, Trollarmeen, siehe Künast zum Beispiel, das Künast-Urteil, und zwar Hassfolge. Strafbewährt bedeutet übrigens, wenn du das nicht machst, dann wirst du bestraft. Ne? Das steht dann schon in einem Gesetzbuch drin. Dann, was schon sehr weit vorangeschritten ist, ist eine EU-Plattform zum Beispiel aufbauen für wirksame Verbraucherklagen, die dann auch regierungsseitig unterstützt werden.
Okay, was muss ich mir darunter vorstellen? Kannst du da was dazu sagen?
Das ist dann die Möglichkeit, wenn man entweder im Web mit entsprechenden Mitteln betrogen wird oder wenn man Hate Speech abbekommen hat, dass man tatsächlich nicht bis zum obersten Gerichtshof gehen muss, sondern dass es eine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, bitte identifiziert das, ist ein Offizialdelikt, liebe Regierung, was weiß ich, Kriminalpolizei, ihr recherchiert und hier ist die Anklage und da muss es eine Möglichkeit geben, dass ich als Bürger geschützt werde. Ja, man darf auch nicht gegen mein Auto treten oder mein Kind entführen oder ins Haus eindringen und irgendwas klauen.
Es darf ja keiner auf der Straße dich attackieren. Das sind ja Vergehen, die in der Wirklichkeit, wo wir in der Wirklichkeit, glaube ich, alle einig sind, dass das nicht in Ordnung ist.
Ja, genau. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass man technische Lösungen schafft, zum Beispiel im Browser. Wir kennen das, diejenigen, die mit dem Firefox unterwegs sind oder die mit Safari, also mit dem Mac unterwegs sind, die kennen das, dass man Tracking und Tracing stoppen kann. Da keine Plattform oder beziehungsweise webseitenübergreifende Cookies befürchten muss. Google macht es so, dass die vor gefährlichen oder toxischen Seiten warnen. Dann taucht es auf, dass diese Seite nicht sicher ist. Und also diese Möglichkeiten gibt es schon. Möglichkeiten, von denen man nur ab und zu erfährt, sind zum Beispiel die der Telekommunikationsunternehmen oder der Cloud-Anbieter oder Plattformbetreiber, die einen Schutz im Netz anbieten. Also nicht auf dem Rechner. Die bieten Schutz an, indem zum Beispiel AI-Bots, Anführungszeichen, jetzt durchs Netz gehen und irgendwelche Versuche von Spam, das ist ja wirklich eine Plage, aber auch Spoofing, das heißt, dass der Absender zum Beispiel von einer E-Mail gefälscht wird, dass man anderen einsetzt. Oder auch Scam, das heißt Betrugsmöglichkeiten, dass die im Netz schon abgefangen werden.
Das heißt aber, Harvey, die Dinge gibt es doch schon auch. Also Spam-Filter, mehr oder weniger gut funktionierende, ist ja schon auch so ein bisschen technischer Standard, oder?
Ja, das stimmt. Das kann aber, oder wird noch weiter ausgebaut, dass also auch Viren schon im Netz abgefangen werden oder Versuche.
Phishing-Versuche oder sowas.
Genau, dass die entsprechend abgefangen werden. Das sind also die Möglichkeiten, also gesetzlich vorzugehen oder halt auch technische Lösungen zu schaffen. Eine weitere Sache machen wir schon, Thomas. Das wäre so der zweite größere Punkt, nämlich Aufklärung. Mündigkeit,
aber
Aufklärung schaffen. Aufklärung durch Medien, durch Podcast oder die guten alten VHS-Kurse oder in der Schule schon. Dass man den Kindern eine entsprechende Medienkompetenz beibringt. Die Idee, die zu diesen Themen der Tim Berners-Lee hat, ist, es soll nicht bei einer Idee bleiben, es soll nicht dabei bleiben, was wir jetzt schon machen, sondern es soll weitergehen. Er bezeichnet es mit der Überschrift das Web-Neudenken. Tim Berners-Lee. Ich will ganz kurz was zu ihm sagen. Also er ist inzwischen geadelt. Er ist Sir Timothy John Berners-Lee. Ist 1955 geboren in London. Fun Fact wieder am Rande. Er ist übrigens kein Digital Native.
Ne? Ja.
Der Erfinder des Internets ist kein Digital Native. Also er hat nicht sein ganzes Leben mit dem Digitalen, mit dem Internet zugebracht, weil er musste es ja erstmal erfinden, bevor er damit umgehen konnte.
Erzählst du gleich, dass es in CERN war und was da, also wo eigentlich der Zusammenhang war, der fachliche? Nur das ist ja das Kuriosum, dass es eigentlich aus einer Organisation kommt, die jetzt gar nicht zum Ziel hatte. So ähnlich wie wir es eben auch hatten. Ne? Es war gar nicht
Ziel
der Organisation, war ja jetzt gar nicht, das Internet zu erfinden.
Das Ziel dieser Organisation, also CERN, das ist das Kernforschungszentrum oder der Collider.
So ein Teilchenbeschleuniger, ne?
Der Teilchenbeschleuniger, genau. Und die hatten so riesige Datenmengen, dass sie mit diesen Datenmengen überhaupt nicht zurechtkamen. Und sagen, wir können aber nicht alles auswerten und wir können auch nicht alles direkt in Informationen, in Daten packen. Das muss irgendwo abgelegt werden. Und um dieses Regalsystem zu bauen, hat Tim Berners-Lee sich überlegt, wir brauchen sowas wie nannte es Hypertext Markup Language, also HTML, um den Zugang, den Zugriff zu Informationen nicht nur zu bieten, sondern innerhalb dieser Texte, die da sind, innerhalb der Daten, die da sind und Informationen, auch auf andere Daten springen zu können, die also miteinander zu verknüpfen. Eine weitere Idee, die er hatte, dass er die Orte, wo diese Daten gelagert werden, auch noch benamst. Dabei wurde die URL erfunden. Das Ganze startete 1989. Da war es aber noch kein Internet.
Ich glaube, ein wichtiger Meilenstein war dabei auch der Browser, ne? Also die Erfindung des Browsers.
Genau.
Als Technologie. Und der erste hieß, glaube ich, Mosaic. Und dann kam Netscape und das ist, von denen redet heute keiner mehr.
Aber das
waren die ersten Browser und die waren erforderlich, damit diese Idee mit dem Hypertext funktioniert.
Ja, also er hat nicht nur die ersten Webseiten gebaut, sondern er hat auch, weil er das brauchte, die erste Suchmaschine gebaut, damit man entsprechend diese Daten auch entdecken konnte.
Harvey, hast du erwähnt jetzt, was er eigentlich für eine Profession hatte? Also wir haben gesagt, er war kein ITler.
Nee.
Ich weiß es selber gar nicht.
Genau.
Wo kommt er denn her? Aus welchem Stall?
Er hat Physik studiert und hat...
Physiker.
War Physiker und auch wurde er als Informatiker bezeichnet. Er hat mehr erfunden für dieses Thema Informatik, als er selbst lernen konnte. Auch wieder so ein interessanter Aspekt. Eigentlich war er Physiker, so ist er dann auch zu CERN gekommen. Tim Berners-Lee, das Web-Neudenken. Seine Analyse übersetzt, er war bestürzt, was aus der Idee des Webs im Laufe der Zeit gemacht wurde. Und er hat aber auch festgestellt, dass er bei der Konzeption von HTTP und HTML Lücken gelassen hat, beziehungsweise die nicht im Laufe der Zeit gefüllt wurden und auch nicht berücksichtigt wurden, obwohl W3C an diesen Themen schon dran war. Und zwar war das so, dass die Übertragung von Daten niemals sicher geplant war. Man ist ja nicht davon ausgegangen, weil es ein geschlossenes Netz war, also CERN, dass da böse Menschen Böses machen könnten. Das ist das eine. Und solche Dinge wie Authentifizierung zum Beispiel, Login und ähnliches sind auch nie berücksichtigt gewesen. Sie sind also praktisch obendrauf gekommen, dass man eine Identität hat, mit der man da unterwegs sein kann. 2012 wurde er richtig wach, als er gelesen hat, dass Facebook, wir haben es auch in unserem Podcast gehabt, psychologische Experimente an fast 700.000 Benutzern durchgeführt hat, ohne diese darüber zu informieren.
Die Facebook-Experimente.
Genau. Er wurde noch stärker involviert und hat überlegt, was man da machen könnte, als 2016 die russischen Hacker in den US-Wahlkampf eingegriffen haben. Und Ende für ihn war sozusagen, jetzt muss was passieren, der Cambridge Analytica Datenskandal. Die erste Folge von achwas.fm.
Ja, und also wir sind seelenverwandt.
Wir sind seelenverwandt, ja, wirklich. Vielleicht gut. Ergibt sich da auch was raus.
Vielleicht werden wir auch mal geadelt. Ne? Also mal schauen.
Wir beide gemeinsam mit einem Adelstitel.
Ja, ja. Ja, genau.
Sir, ach was. Also Sir Tim Berners-Lee stellt fest, dass Web besteht nicht nur aus Maschinen, sondern, was er ein bisschen vergessen hat, es besteht auch aus Mensch-Maschine-Interaktion. Und was in letzter Zeit immer wieder sein Credo war, es sind nicht nur Mensch-Maschine-Interaktion, sondern auch Maschine-Maschine-Interaktion. Also das Thema Internet of Things. Mhm. Auch dafür muss Sicherheit geschaffen werden. Auch da hatten wir in unserer Cookie-Folge, dass nämlich das Wachstum im Datengeschäft nach den Prognosen der Branche von 300 Milliarden im Jahre 2021 auf voraussichtlich 500 Milliarden Dollar, also eine halbe Billion Dollar ansteigen wird. Und zwar größtenteils durch IoT, also Internet of Things. Okay.
Dadurch, dass du beim Autofahren oder bei deiner Waschmaschine oder bei deinem Herd oder bei irgendwelchen Devices, die du mit dir rumschleppst, irgendwelchen Datenhändlern sozusagen Daten spendest, willentlich oder unwillentlich.
Ja, genau,
Daten spendest. Und die das dann auf den großen Marktplatz tragen und Geld draus machen.
Also das zusammen, es gibt die Notwendigkeit, dass da was passiert. Es gibt die Möglichkeit, dass da was passieren kann, führte dazu, dass im Jahr schon 2006, 2009 hat er damit angefangen, Konzepte entwickelt hat zum Thema Linked Data. Das semantische Netz. Hast du davon gehört?
Also das semantische Netz war auch mal so ein Hype-Begriff, der zu einer bestimmten Zeit irgendwie umgetrieben wurde. Ich könnte da jetzt mein Halbwissen präsentieren, aber ich höre lieber zu, was du dazu erzählst.
Und ich lese lieber vor, was der Tim dazu gesagt hat.
Okay.
Und zwar sagte er dazu, beim semantischen Web geht es nicht nur darum, Daten ins Netz zu stellen. Es geht darum, Verknüpfung herzustellen, sodass ein Mensch oder eine Maschine das Netz der Daten erkunden kann. Ne? Also verknüpfte Daten. Mit verknüpften Daten können Sie, wenn Sie einige davon haben, andere verwandte Daten finden. Also semantisches Netz bedeutet Datenstrukturen, aus denen man Informationen rauslesen kann. Das mit dem Verknüpften hat ihm keine Ruhe gelassen. Alles, was ich jetzt erzähle, ist von ihm öffentlich gemacht worden. Es gibt im GitHub eine Seite, und zwar wurde die von dem Tim Berners-Lee und seinem Projekt Solid dort platziert. Solid hört sich solide an, bedeutet aber Social Linked Data. Also die Ausgangsidee Linked Data, und Social Linked Data bedeutet, dass die Daten in eine Art von Social eigenverwaltete Daten übergehen. Der Beginn war das Solid-Projekt, und das Solid-Projekt soll Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten geben. Wie soll das passieren? Es gibt tatsächlich was. Das Solid-Protokoll verwendet, Achtung, bestehende W3C-Standards. Es muss also nicht das Internet neu erfunden werden, sondern nur neu organisiert werden, um eine benutzerzentrierte Methode zum Speichern und Teilen von Daten zu definieren. Die Schwachpunkte des aktuellen Netzes werden verbessert. Einmal gibt es ein sicheres Identitätsmanagement, eine sichere Zugangskontrolle, universelle Standards für die Datenspeicherung und Sicherheit. Und ein ganz wichtiger Punkt, diese Funktionen, also Identitätsmanagement, Zugangskontrolle und Standards für die Datenspeicherung, entkoppeln Daten von Anwendungen.
Okay.
Sodass die Daten um dich und mich, also um Einzelpersonen herum, organisiert werden können. Du hast deine Daten sozusagen bei dir, oder du definierst die, und zwar nur einmal. Die Daten haben nicht die Firmen, die vielen, vielen Firmen, die ganzen Applikationen, die Webseiten, jeder für sich nochmal erhoben und abgefragt und mit Fehlern und mit dem Problem, dass dort drauf zugegriffen werden kann, dass sie gehackt werden können, dass sie was da mit den Daten machen, was sie eigentlich nicht machen sollen. Sondern diese Daten werden organisiert in sogenannten Solid Pods, also Solid, Social Linked Data. Und die Pods sind keine iPods oder irgendwelche Waschmittelbehälter, sondern das heißt Personal Online Data Stores, persönliche Datenspeicher.
Also so ähnlich, HW, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Ich versuche jetzt gerade so das einzuordnen. Also so eine ähnliche Sache wie wenn ich bin zum Beispiel auf einer Seite und dann heißt es, fragt man mich, ob ich mich registrieren will.
Genau.
Und dann wird mir angeboten, ja, mach das doch mit Google oder mach das mit Apple.
Richtig, genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Apple ist mein Freund und ich vertraue denen, gebe denen meine kompletten Daten und überall da, wo ich mich einloggen will, mache ich das nicht selber zu Fuß und enthülle mich dabei, sondern ich gebe immer im Prinzip an entsprechenden meinen Pod sozusagen frei für einen bestimmten Anbieter und er bekommt die Daten aber nicht.
Und das Schöne dabei ist, du hast die Kontrolle über die Daten, du definierst mein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, mein Krankenhaus darf diese Daten haben, blub, und dann rufen die diese Daten ab. Und da kannst du sagen, beschränkt auf diese Zeit, danach dürft ihr sie nicht mehr benutzen. Zum Beispiel finanzielle Transaktionen können auch entsprechend definiert werden. Ist sozusagen dein Geldbeutel, Pot, ne? Und wenn du irgendwas bezahlst. Und über diese Pots ist sichergestellt, dass nur deine Daten benutzt werden für die Dinge, für die du die freigegeben hast. Die können dann nicht, oder die werden dann nicht gespeichert. Die stehen nur für den Fall zur Verfügung. Die Zahlung ist sichergestellt, so wie wir das heute schon zum Beispiel bei Apple Pay kennen. Und Apple Pay verschleiert die Herkunft des Geldes. Derjenige, der mit Apple Pay bezahlt, gibt nicht preis, welche Kontonummer bei welcher Bank er hat, sondern, oder sie, sondern einfach nur, Apple sagt, ist in Ordnung, du kriegst dein Geld.
Das klingt gut, Harvey. Jetzt, aber ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli.
Mach.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man versucht, so ein System in größerem Stil auszurollen, dass es dann AGBs gibt und Anforderungen, die von Anbietern gestellt werden, die gerne deine Daten hätten, dass, dass die da nicht, ich sag's jetzt mal vereinfacht, dass die dann sagen, ja, du kriegst schon, was du willst, aber nur, wenn du uns deine Daten gibst. Und Pott interessiert uns nicht. Ne? Also das, aber das ist jetzt die Frage, den Punkt fände ich dann aber gar nicht schlecht, weil dann das endlich mal auf den Tisch liegen würde.
Genau, dann liegt es auf dem Tisch. Es wird nicht einfach genommen, so Dankeschön.
Wem gehören die Daten und warum wollt ihr die eigentlich? Aber denkbar ist das ja, dass dann im denkbar Prinzip die Schlacht um die Daten einsetzt. Ja. Ne? Zumal die Firmen und Anbieter, deren Geschäftsmodelle aufbauen auf solchen Daten, die können dann ja eigentlich einpacken.
Jein. Wer da zum Beispiel mitmacht, ist Accenture, die mal ausrechnen, was bekommen denn Firmen eigentlich dafür, dass sie mit dem Thema Erfassen der Daten besondere Sicherheitsmaßnahmen für ein Single Sign-In, also dass man überall mit einem Knopfdruck sozusagen oder Fingerabdruck oder mit der Netzhautabfrage sich einloggen kann. Und dass man auch die Zahlungsinformationen bekommt, ohne dass man eine besonders gesicherte Datenbank wieder haben muss, die abgedatet werden muss. Was kommt eigentlich dabei rum? Und was Accenture feststellt, die sind übrigens in diesem Konsortium auch mit drin oder bei dieser Firma mit dabei, ist, dass Daten, die Anwendung und die Identität voneinander zu entkoppeln, für die Unternehmen, auch für die Anbieter was bringt. Die können dann nicht sagen, das ist aber jetzt der Thomas Wirth oder der HW Klein. Wir haben Web-Identitäten. Ich habe übrigens jetzt so eine Web-Identität. Und die können durchaus mit den Daten, was wir da machen, mit dieser Web-Identität arbeiten. Und wenn diese Web-Identität sich wieder vorstellt, könnten die auch sagen, okay, diese Web-Identität, wir wissen nicht genau, was das ist, was der ist. Also zusätzliche Daten haben wir nicht. Aber wir könnten... Wir wissen jetzt, kauft Bücher über Wissenschaft und hat viele Bücher von Carl Sagan oder von wem auch immer und liest gerne Goethe.
Ja, und was mich noch interessiert, ist dieses System denn, weil so wie du es jetzt sagst, passiert das gegenüber, jetzt müssen wir ja zwei Anbieter unterscheiden. Das eine ist der Solid-Anbieter und das zweite sind die Drittanbieter, ich nehme jetzt mal Amazon als Beispiel, oder nehmen wir mal Bücher.de, wir müssen nicht mehr Amazon nehmen, nehmen wir mal Bücher.de, das ist der Drittanbieter, wenn ich jetzt von Bücher.de was will, dann gehe ich mit meiner Solid-Identität dorthin und handle dort und bin ich denn gegenüber dem Solid-Anbieter anonym oder weiß der, wer ich bin? Also weil ich persönlich würde sagen, wenn ich Solid bin, dann sage ich mir, wer bist du? Na, dann würde ich zuerst fragen, wer bist du, wo wohnst du, wie heißt du?
Ich registriere mich für diese Web-ID habe ich mich registriert. Also ich
mit deinem Realname und deinen echten?
Ganz genau.
Okay.
Mit einer E-Mail-Adresse und so weiter.
Ich muss mir das anschauen, Harvey. Du hast gesagt, du hast dich registriert.
Ich habe mich registriert, ja. In den Shownotes, so lange musst du aber nicht warten, ich schicke dir das vorher, können unsere Hörerinnen und Hörer sich da auch registrieren und auch nochmal hervorragendes Material sich angucken. Diese ganze Solid-Technologie wird inzwischen angeboten von einem Unternehmen. Das Unternehmen heißt Inrupt, hat eine eigene Webseite und wenn man sich anguckt, was Inrupt anbietet, ist es tatsächlich eine Webseite mit Tutorials, Dokumenten, Möglichkeiten, die Software zu nutzen, mit Open Source Code, der dazu dient, die entsprechenden Pods aufzubauen. Die Unternehmen sind auf der Webseite aufgeführt, mit denen man schon zusammenarbeitet. Wie gesagt, da kann man sich anmelden. Ich fülle schon meine Pods, indem ich einfach im Internet unterwegs bin, meinen Browser angemeldet habe. Browserverlauf
das heißt,
reinpacken, beziehungsweise meine Lesezeichen.
Das heißt, das ist dann anstatt Chrome oder Firefox oder was auch immer, nimmst du dann diesen Pod-Browser?
Nee, ich kann, die Idee des Pod-Browsers ist, wie gesagt, fallen gelassen seit dem 27. Februar.
Ach,
aber man kann den Zugriff gestatten von Safari zum Beispiel. Dass man Lesezeichen dort hinterlegt, dann in dem Pod.
Muss ich ausprobieren, muss ich mir anschauen. Mach. Das heißt, du kannst dich auch, das ist kein großes Ding, wo man jetzt nur als eingeweihter Druide irgendwie teilnehmen kann, sondern die sollten ja eigentlich nach einer großen Community unterwegs sein. Und ich finde es erstaunlich, dass man so relativ, immerhin Tim Berners-Lee, dass man da doch so relativ wenig drüber hört im Vergleich zu dem Getöse, in den anderen, sage ich mal, Plattformen, ja, über andere hörst du und liest du über Facebook und Co. und TikTok und steht überall in der Presse und davon hört man doch relativ wenig.
Man findet relativ wenig und wenn, dann findet man bei irgendwelchen Fachmedien sowas. Ich, als ich gesucht habe, funktioniert das überhaupt und gibt es diese Firma noch? Bin ich bei TechCrunch gelandet. Das ist eine Plattform
für Nerds.
Für IT-Nerds. Für Finanz-Nerds. Also das ist eine Plattform, wo über die Finanzierung von Startups buchgeführt wird. Buchgeführt wirklich im eigentlichen Sinne. Das heißt, sobald man irgendwo finanziert wurde, gibt es die Information dort. Man kann auch sehen, wer dort in finanziert hat. Die erste Runde ist die Serie A-Runde. Und in der Serie A-Runde hat Tim Berners-Lee Startup Inrupt schon 30 Millionen Dollar eingenommen.
Von Google wahrscheinlich, oder?
unterschiedliche Leute.
Ja.
Google können.
Das ist ja immer das, was mich dann so ernüchtert, wenn man dann sieht, dass eine neue Technologie und ganz, ganz toll, ganz modern und wir werden ganz unabhängig sein und wir werden ein neues Netz und dann hast du dann Facebook und das da investiert hat oder Google.
Ja. Also die Schönheit der kompletten Lösung, das kriegen wir nicht in eine Stunde untergepackt, reingepackt. Und
ja, dann lass uns doch alle da hingehen.
Du, das ist wie Mastodon und Twitter.
Alle hingehen
und anmelden. X, ne? Also X, wir sind ja inzwischen auch auf Mastodon oder schon längere Zeit, hatten es aber nicht genutzt, weil da war halt niemand. Ab und zu kann man jemand
vorbei.
Das
Problem ist ein Ei-Problem, bei der Community-Entwicklung, vor dem ich immer wieder auch so ein bisschen ratlos dann stehe. Du hast diese super Idee, du brauchst eine Community, wie machst du das?
Genau.
Ja. Da könnte man mal eine Folge über Growth Hacking machen. Da gibt es ja schon auch Methoden, mit denen man versucht, die Henne das Ei legen zu lassen, sozusagen. Interessantes Thema, also ein Ach-was-Thema, erster Güte. Hast du das gehört?
Ja. Das Schicksal klopft an.
Das Schicksal klopft. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich werde mich da weiter schlau machen und werde deinen Podcast-Beitrag lesen. Und kommt noch etwas? Grätsche ich dir da gerade sozusagen rein oder bist du, ist mit dem Hinweis auf Solid deine Geschichte erzählt?
Die Geschichte ist eigentlich erzählt. Die Frage, die sich mir stellt, die bleibt allerdings unbeantwortet, ob wir damit auch das Problem gelöst haben von diesen bösen Fallen, von Psy-Hacking, Psychologie, langsam denken, schnellen denken, von den Dark Patterns und so weiter. Mhm. Ich befürchte, noch nicht.
Da braucht man vielleicht eine Lösung auf einer anderen Ebene. Ne?
Genau.
Das löst sozusagen eine gewisse technische,
ja,
oder stellt gewisse technische Voraussetzungen zur Verfügung. Mhm. Und das andere, das sind Dinge, die irgendwas auch mit Benehmen und mit Moral und mit einer bestimmten Netiquette zu tun haben, ja, dass man Leute nicht übers Ohr haut.
Mit Werten.
Ja, vielen Dank. Und
gerne.
Ich verabschiede mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ja, wünsche ich auch und macht mit beim nächsten Mitmachweb. Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.